Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Medias Res Spezial, die Kanzler und die Medien. Eine Sendung von Michael Watzke.
Erfurt 1970. Ostdeutsche Bürger feiern den westdeutschen Kanzler. Willy Brandt hat dafür Sorge getragen, dass seine Wähler im Westen die Jubelbilder aus dem Osten live im Fernsehen verfolgen können. Er hat TV-Reporter mit nach Erfurt gebracht.
Und hier kennen uns die Leute vom westdeutschen Fernsehen natürlich auch und haben uns hier gesehen. Dankeschön, ja. Und wir sind jetzt also hier durch die Sperre durchgekommen und sind jetzt näher herangekommen an die Stelle, wo Willy Brandt vorbeigehen wird.
Die Kanzler und die Medien. Ein Mit- und Gegeneinander über mehr als 70 Jahre bundesrepublikanischer Geschichte. Die Vertreter der zweiten und der vierten Gewalt nutzen und benutzen einander. Mal streiten sie, mal streicheln sie sich. Das ständige Wechselspiel von Exekutive und Publikative ist ein zentraler Baustein der deutschen Demokratie seit 1949. Aber die Medienpolitik hat sich von Adenauer bis Merkel immer wieder verändert. Weil sich die Medien wandelten und weiter wandeln und weil jeder Kanzler, jede Kanzlerin anders mit Journalisten, Redaktionen, PR-Expertinnen und Umfrageinstituten umging. Allein der Unterschied zwischen Helmut Kohl und seinem Nachfolger ist frappierend. Gerhard Schröder, der geniale Geschichtenerzähler, verkaufte sich, auch mit Hilfe der Medien, als jovialer Mann aus dem Volk.
Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
Helmut Kohl dagegen sah in den meisten Journalisten potenzielle Gegner. Seine Scharmützel mit Spiegelreportern sind legendär.
Von allen ihren Kollegen stellen sie in Deutschland die dümmsten Fragen. Aber ich gewinne trotzdem die Wahl, was immer sie da reinlaufen.
Sie kommen hierher mit einer vorgefassten Meinung. Mich interessiert ihre Frage jetzt wirklich überhaupt nicht.
Interview mache ich ganz gewiss jetzt keins.
Das mache ich sonst nicht, warum soll ich es heute machen?
Lesen Sie ein Magazin am Montag, da haben Sie für den Rest der Woche zu tun.
Der Vergleich Kohl-Schröder zeigt aber auch, dass die Leichtigkeit und Eleganz im Umgang mit Journalisten und Medien nicht das entscheidende Kriterium für Wahlerfolg sein kann. Kohl regierte 16 Jahre lang, Schröder 7. Auf den ersten Blick bleiben die eher mediendistanzierten Kanzler, Adenauer, Kohl, Merkel, besonders lang im Amt. Jene Kanzler, die zumindest anfangs als Medienlieblinge galten, wie Erhard, Brandt, Schröder, mussten nach weniger Jahren abdanken. Aber eine solch eindimensionale Betrachtung wird dem kommunikationswissenschaftlichen Forschungsfeld Kanzler und Medien nicht gerecht, sagt Dr. Thomas Birkner von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Birkner untersucht in einem aufwendigen Projekt,
welche Gestaltungsmacht tatsächlich die Einzelperson hat. Weil man natürlich, wenn man auch gerade nach den großen Linien schaut, immer wieder auch feststellt, dass es Kontinuitäten gibt, Strukturen gibt, die Dinge der Kommunikation festschreiben und gleichzeitig eben auf unsere 7 Kanzler und die Kanzlerin schaut, dann eben doch feststellt, dass es da erhebliche Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie kommuniziert wurde, wie das Bundespresseamt eingesetzt wurde, wie mit Richtungspresse und anderen Organen umgegangen wurde.
Besonderes Augenmerk legen Birkner und sein Kollege Dr. Benjamin Krämer von der Ludwig-Maximilians-Universität München auf die Biografien der Politiker. Denn die Forscher glauben,
es hat was mit der Persönlichkeit des jeweiligen Regierungschefs zu tun. Und das hat uns interessiert und da wollen wir weiter in die Tiefe gehen und eben schauen, wie weit hat die Persönlichkeitsbildung und eben auch das Aufwachsen mit Medien eben schon in der Jugend etwas damit zu tun, wie die Akteure dann eben im Amt handeln.
So, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind, um hier an der LMU die Medienbiografien der bundesdeutschen Kanzler und der Kanzlerin zu diskutieren.
Ein Hörsaal in München. Im Publikum viele Kommunikationswissenschaftlerinnen und Soziologen, aber auch interessierte Laien. Vorne auf dem Panel prominente Journalisten, Pressesprecher und Forscherinnen. Allesamt Experten für einen oder mehrere der 7 deutschen Kanzler, zum Beispiel für den ersten, Konrad Adenauer.
Bundeskanzler Adenauer, ein Interview zum Jahresende.
Wenn ein Jahr sich dem Ende nähert und das neue Jahr heraufzieht, ist wohl ein Rückblick und ein Ausblick in die Zukunft am Platze.
1959 war das, wie man schon an der schlechten Tonqualität erkennen kann. Ein Interview, wie angekündigt, ist es nicht. Adenauer sitzt am Schreibtisch seines Wohnhauses in Rhöndorf bei Bonn und stellt sich die Fragen gleich selbst, die er dann in getragenem Ton von Stichwortzetteln abliest. Adenauers gestelzter und offiziöser Fernsehauftritt wirkt wie ein Abbild seines persönlichen Medienverständnisses. Für Adenauer waren Medien vor allem dazu da, ihm zu nutzen und seine Politik zu verkünden, sagt der Historiker Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Das zeigt sich zunächst sehr, sehr stark bei der Ausgestaltung des Mediensystems, der Medienpolitik. Adenauer versucht, das Mediensystem so umzugestalten, dass es der CDU und ihm selbst als Kanzler nutzt. Das zeigt sich etwa bei den Versuchen, die scheitern, bei der Einrichtung eines Bundespressegesetzes Anfang der 50er Jahre, bei der sogenannten Lex Soraya, die jetzt mit Böhmermann eben nochmal Bekanntheit erlangt hat, also dem Versuch, Verleumdungen von ausländischen Staatsoberhäupten einzuschränken, das bis hin eben zu dem berühmten Versuch, ein regierungsnahes Fernsehen zu errichten. Das zeigt sich bei der Subvention von regierungsnahen Zeitungen, die im Umfeld von Adenauer organisiert wurden, bis hin zur FAZ mit der Schaltung von Anzeigen. Also da haben wir dieses instrumentelle Verständnis, wo er aber nur zum Teil eben tatsächlich mit durchkommt, man kann sagen, überwiegend scheiternd. Erfolg hat er da etwa bei der Einrichtung des WDRs, um ihn einen Rundfunksender nahe Köln zu haben.
Dabei kann der damals 83 Jahre alte Adenauer, der so steif und distanziert wirkt, im Umgang mit Journalisten durchaus charmant und aufgeschlossen sein. Es ist Adenauers anderes Gesicht, sagt Frank Bösch, eine Art zweiter Ebene.
Auf der Ebene des Zugehens auf Journalisten, den direkten Kontakt mit Journalisten, in den berühmten Teegesprächen, handverlesene Journalisten, die um ihn gesammelt werden, die bei den Auslandsreisen ihn begleiten mit auch geheimen Mitteln aus dem Titel 300, subventioniert, ihn in die USA dann begleiten. Insofern gerade über die Wochenschau, dem Fernsehen der 50er Jahre, sehr, sehr heroische Berichte von Adenauer.
So hatte es der Alte am liebsten. Aber wenn ein Journalist kritisch nachfragte, wie etwa Günter Gauss in einem TV-Interview Anfang der 60er Jahre, reagierte Adenauer selten beleidigt und nie laut, sondern ging in höflichem Ton in die Offensive.
Herr Dr. Adenauer, halten Sie den Beinamen Kanzler der einsamen Entschlüsse für zutreffend oder lehnen Sie ihn ab?
Ich halte ihn nicht für zutreffend. Ich habe in allen wichtigen Fällen vorher mich der Zustimmung versichert, entweder des Parteivorstandes oder der Bundestagsfraktion oder auch des Bundestages.
Der Vorwurf also, Kanzler der einsamen Entschlüsse zu sein, hat Sie nie als Vorwurf berührt. Sie haben das mit Gelassenheit getragen.
Ja, ich glaube, ich habe Ihnen eben gesagt, Herr Doktor, und darf Sie dann jetzt fragen, Sie schreiben ja Bücher. Sind Sie dabei nicht ein Mann der einsamen Entschlüsse?
Kurz darauf tritt Bundeskanzler Adenauer zurück. Sein Nachfolger wird ein Mann, den Adenauer als Showman verachtet und mit aller Macht zu verhindern versucht, Ludwig Erhard. Mr. Wirtschaftswunder ist im Umgang mit Medien aus ganz anderem Holz geschnitzt. Wo Adenauer wie ein knorriger Ast wirkt, verkauft sich Erhard als glattpoliertes Eichenparkett.
Ich kämpfe aus innerer Verpflichtung, aus innerer Berufung. Ich kämpfe auch deshalb, weil ich doch etwas dazu beigetragen habe, um dieses neue Deutschland zu formen.
Erhard ist ein Meister der Inszenierung. Sein prägnantes Profil, seine allgegenwärtige Zigarre, sein offen zur Schau gestellter Optimismus scheinen perfekt in Deutschlands boomende Konjunktur der 60er Jahre zu passen. Viele Medien helfen bei der Inszenierung mit, sagt der Kulturhistoriker Peter Höres, Professor für neueste Geschichte an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Der wurde ja gewählt als Volkskanzler, weil er so gute Umfragewerte hatte und weil er auch relativ beliebt war eigentlich bei den Journalisten. Ne? Brigade Erhard in der Zeit war er zum Beispiel auch beliebt und man wollte eben den Alten jetzt endlich mal weghaben und jemand etwas moderneren, liberaleren Volkskanzler haben. Und der hat es aber dann nicht geschafft, als Gegenwind kam, die Partei auch für sich einzunehmen. Daran ist er auch zum Teil gescheitert. Und das lag unter anderem dann auch daran, dass es eben damals auch diesen Grundsatzkonflikt Atlantiker-Gaullisten gab, wo er auch überhaupt nicht vermitteln konnte und wo er eben auch die Partei einfach nicht hinter sich hatte. Also das ist, glaube ich, dann die Mindestbedingung, dass man dann, wie Kohl es ja lange geschafft hat, bis 94 eben, da war die Partei wirklich hinter ihm, da gab es zwar auch Süßmuth Geißler, aber auch gegen die hat er ja die Partei praktisch geeint. Das hat er wirklich sehr, sehr gut verstanden und er damals eben nicht.
Ludwig Erhard hält sich nur 3 Jahre als Regierungschef der Bundesrepublik. Der Volkskanzler wird zum Kurzkanzler. Für Peter Höres ist die gestörte Beziehung Erhards zu seiner eigenen ihn tragenden Partei dafür mindestens so ursächlich wie die Tatsache, dass sich Erhards Verhältnis zu den Medien verschlechtert. Allerdings gibt es hier auch Wechselwirkungen. Journalisten beobachten und berichten eifrig, wie schwach der Rückhalt des Regierungschefs in seiner Partei ist. Die CDU wiederum registriert genau, dass der Rückhalt ihres Spitzenmannes in der Bevölkerung und den Medien schwindet. Umfragen, unter Adenauer scheinbar non-existent, spielen seit der Kanzlerschaft Ludwig Erhards eine immer wichtigere Rolle.
Zunächst mal war das ein internes Mittel, um die eigene Politik zu formulieren und bilateral oder off the record zu kommunizieren. Das war also anders als heute, wo wir ständig alle gefüttert werden. Auch bei Kiesinger war es also noch so, dass er in den Hintergrundgesprächen sehr, sehr oft darauf verwies, aber die nicht publizieren ließ, die Umfragen, sondern die im Heranzug zur Unterstützung seiner Politik, etwa ne, die 68er sind nur eine kleine Minderheit, die meisten Deutschen unterstützen die gar nicht, oder er ist so beliebt. Also das hat man dann sukzessive herangezogen, auch in bilateralen Verhandlungen mit dem amerikanischen Präsidenten. Das war dann ein diplomatisches Mittel, dem man sagen konnte, die öffentliche Meinung, die erlaubt es mir nicht, etwa Bundeswehrsoldaten nach Vietnam zu schicken, was zum Beispiel von den Amerikanern immer gefordert wurde.
Es dauerte aber noch 3 Jahrzehnte, bis Meinungsumfragen in Deutschland zu einem entscheidenden öffentlichen Politikinstrument wurden. Besonders intensiv nutzte sie der 7. Kanzler der Bundesrepublik, Gerhard Schröder, sagt dessen langjähriger Regierungssprecher und Berater Bela Ander.
Also Umfragen waren für Gerhard Schröder schon sehr wichtig. Er hat sie eingesogen, natürlich immer, wenn sie kamen. Es gab dann immer meistens einen Tag, bevor sie öffentlich wurden, wurden die dann im Bundespressamt oder auch ihm direkt zugeleitet. Nur auch mit Zugang und besonderem Zugang können Sie Umfragen ja nicht ändern. Also Sie können sich darüber freuen oder sich darüber ärgern. Und das passierte dann auch so oder so.
Zu Beginn seiner Kanzlerschaft freute sich der spätere SPD-Vorsitzende Schröder meistens über Umfragen. Gegen Ende seiner Regierungszeit ärgerte er sich häufig über die Demoskopie-Institute. Nicht nur, weil Schröder vor der Wahl 2005 gegen Angela Merkel schlechte Umfragewerte erzielte, sondern weil Schröder die Umfragen auch für falsch hielt. Und als die SPD die Bundestagswahl letztlich mit nur 1 Prozentpunkt Stimmenrückstand auf CDU-CSU verlor, da fühlte sich Schröder bestätigt. Zu Recht, findet der Kommunikationsmanager Bela Ander, denn Schröder habe vor der Wahl im September 2005 in den Umfragen einen Rückstand von 15 bis 20 Prozentpunkten auf Merkel gehabt.
Was aber nicht wahrnehmbar war in Umfragen, war dieser Swing. Denn diese Umfragen blieben bis zum Wahlabend in diesem Abstand. Ich erinnere mich noch gut, Thomas Wittke war damals der Leiter des Generalanzeigerbüros, Generalanzeiger aus Bonn, kam zu mir und sagte eine Woche vor der Wahl, meinen Sie, da ist noch was drin? Also auch die Journalisten in Berlin waren völlig davon überzeugt, bis zuletzt, dass da nichts geht. Und die Umfragen gaben ihnen recht. Und dann habe ich vor einigen Jahren einen der führenden Umfragepäpste getroffen. Und der ist mir gekommen und hat gesagt, also wissen Sie was, wir haben den Ausschlag gesehen, aber wir haben ihn nicht gemeldet.
Warum nicht? Da zuckt der frühere Bildjournalist Ander mit den Schultern. Seine Anekdote soll zeigen, welche Kämpfernatur sein damaliger Chef Gerhard Schröder war. 1998 hatte der niedersächsische Ministerpräsident den Kanzlerthron noch mit Unterstützung der Medien bestiegen. Die meisten Journalisten und Redaktionen machten kein Hehl aus ihrer Überzeugung, dass Deutschland nach 16 Jahren Helmut Kohl einen Wechsel brauche. Aber schon 7 Jahre später schien dieses Gefühl umgeschlagen zu sein. Bela Ander spricht vom Berliner Ring.
Also da gibt es eine ganze Phalanx von Journalisten, die in Berlin älter geworden sind und immer noch natürlich sich gegenseitig bestärken in der Meinung über bestimmte Vorgänge. Heute ist es AKK, bringt's nicht, ne? Die hat da keine Chance, wird vielleicht noch abkommen. Und so können Sie bestimmte Meinungen sehen, die sich einfach auch lange Zeit halten, weil man sich auch gegenseitig bestärkt in dieser Meinungsfindung. Und was, da darf ich schon sagen, auch wenn es der Wahlkampf von Gerhard Schröder das war, wir gemacht haben damals, ich habe das erkannt und es war auch nicht schwer, weil meine, die saßen mir ja gegenüber und sagten, ihr habt ja eh keine Chance. Aber dann haben wir gesehen, welche Möglichkeiten gibt es, andere Formen der Gespräche zu führen. Und dann sind wir ganz bewusst ins Land hinausgegangen, haben sehr, sehr viele Interviews gemacht, Gespräche, zum Teil auch schriftlich mit Regionalblättern, die damals immer noch eine große Wucht hatten, wo sie ein großes Maß an Fläche auch bespielen konnten. Wir haben sehr viel Radio gemacht, Netz gab es damals noch nicht, also in dieser Form auf jeden Fall wie heute.
Erstaunlich, dass Gerhard Schröder am Ende seiner politischen Karriere auf Lokalzeitungen und Hörfunkstationen setzte und damit sogar fast erfolgreich war. Ausgerechnet Schröder, der am Anfang seiner Kanzlerschaft nur drei Medien für regierungsrelevant hielt: Bild, Bams und Glotze. Sein letzter TV-Auftritt als Kanzler ist in die Geschichtsbücher der Bundesrepublik eingegangen. Die berüchtigte Elefantenrunde mit Merkel, Stoiber, Westerwelle und einem entfesselten Schröder.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Die Deutschen haben keine Kandidaten, sondern sie haben Parteien gewählt.
Insofern seien Sie nicht
an die CDU. Ich habe doch mehr Zustimmung als Sie.
Fragen Sie, ich meine, Frau Merkel wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor.
21 Millionen Menschen, also jeder vierte Deutsche, sahen Gerhard Schröders wirre Grimassen und Angela Merkels fassungsloses Staunen live im TV. So viele wie bei keiner Elefantenrunde im deutschen Fernsehen vor oder nach 2005. Dieses Kanzlerduell in den Medien war der Startschuss für Angela Merkels Ära als Regierungschefin, die bis zum heutigen Tag andauert. Seit einer Woche, auf den Tag genau seit Heiligabend 2019, ist Merkel die dienstälteste Kanzlerin der Bundesrepublik nach Helmut Kohl. Sie hat damit Konrad Adenauer überholt, der 14 Jahre, einen Monat und einen Tag regierte. Als Adenauer 1963 abdankte, da gab es weder Fax noch Farbfernsehen, es gab keinen Privatrundfunk und keine Mobilfunkmasten. Als Merkel 2005 ihre Kanzlerschaft begann, da waren Fax und Farbfernsehen bereits Auslaufmodelle. Stattdessen gab es seit 2 Jahren Facebook. An Snapchat dachte noch niemand. Das wurde erst 2011 gegründet. Da war Merkel 6 Jahre im Amt. 2 Jahre später, 2013, wurden erstmals mehr Smartphones verkauft als Handys ohne Internetzugang. Im selben Jahr sagte Merkel bei einer Pressekonferenz neben US-Präsident Barack Obama den Satz:
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Für diese Aussage erntete Merkel im Internet einen von zahllosen sogenannten Shitstorms ihrer Kanzlerschaft. Dabei erwies sich der Satz, den Merkel auf ihre Neuland-Aussage folgen ließ, als geradezu prophetisch.
Das Internet ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen.
Keine 3 Jahre später erwies sich diese Warnung als Wahrheit. In den USA übten fremde, demokratiefeindliche Mächte durch Intervention im Internet entscheidenden Einfluss auf eine Präsidentschaftswahl aus.
Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing.
Für Dr. Thomas Birkner, den Leiter des Forschungsprojektes Die Kanzler und die Medien, begründet die Entwicklung in den USA die Relevanz seiner kommunikationswissenschaftlichen Studie in Deutschland.
Ich glaube, das deutlichste Beispiel dafür, dass wir uns mit den höchsten Ämtern in der Politik und ihrem Umgang mit den Medien verstärkt beschäftigen müssen, ist Donald Trump, ein Mann, der radikal die Regeln geändert hat, nach denen politische Kommunikation funktioniert.
Seit dem 16. Juni 2015, dem Tag, an dem Donald Trump seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gab, greift er die sogenannten Mainstream Media an, also renommierte Zeitungen wie Washington Post und New York Times, aber auch etablierte Fernsehsender wie ABC, CBS und CNN und sämtliche Medienorganisationen, die ihn kritisieren. Mehr noch, Trump greift Journalisten persönlich an. Auf Kundgebungen wiegelt er seine Fans auf, anwesende Medienvertreter auszubuhen. Auf Pressekonferenzen beschimpft er Reporter, die ihm kritische Fragen stellen, als korrupte Vertreter der Lügenpresse.
Are you talking to me?
Yeah, it was just a follow-up of what I just asked you, sir.
Listen, don't be rude.
No, sir, I don't want to be rude. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked you.
I've answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. The corrupt media, because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt.
Solche Zustände wie in den USA herrschen in Deutschland zwischen Spitzenpolitikern und Medienvertretern nicht. Noch nicht, sagt Richard Meng, langjähriger Journalist der Frankfurter Rundschau. Meng war auch 7 Jahre lang Sprecher des Berliner Senats und kennt das Verhältnis zwischen Medien und Politik deswegen auch aus der anderen Perspektive.
Es war immer wieder so, dass in Deutschland die Entwicklung des Mediensystems, aber auch des Umgangs damit, ein paar Jahre nach Entwicklungen in den USA kam. Das gilt auch für politische Trends, aber es gilt eben auch für das Mediensystem. Nicht jede Mode aus den USA fasst hier Fuß. Die Bedeutung der privaten Rundfunkanbieter zum Beispiel ist bei weitem nicht so groß wie in den USA. Auch die Rolle des Zeitungsjournalismus ist nach wie vor gewichtiger hier als in den USA. Also insofern kann man das nicht gleichsetzen. Aber es wird Dinge geben, die auch rüberschwappen, spätestens wenn zum Beispiel eine AfD so stark wird, dass der Markt ihrer Wähler wiederum für Medien interessant wird. Dann wird es auch Medien geben, die versuchen zu punkten auf diesem Markt mit rechtspopulistischen Positionen, was es bisher so nicht gibt.
Ein deutsches Breitbart News Network oder ein Fox News Deutschland? Auch in der Bundesrepublik haben Politiker aller Parteien von 1949 bis heute versucht, Medienorganisationen zu fördern oder zu behindern, die ihnen und ihrer politischen Richtung nahe oder fern standen. Die Gründung des ZDF unter Konrad Adenauer 1961 gehört dazu, Willy Brandts Einflussnahme auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Helmut Schmidts Widerstand gegen Privatsender und die Einführung des privaten Rundfunks unter Helmut Kohl. Für den Historiker Frank Bösch steht das Jahr 1979 für den Umbruch der Medienlandschaft.
Ja, wir haben in der Tat hier einen strukturellen Wandel im Mediensystem Ende der 70er Jahre in doppelter Hinsicht. Zum einen haben wir mit dem Fernsehen, das sich nun etabliert hat, und zwar als globales Live-Medium, ein ganz anderes Reinrücken der Weltpolitik in die Wohnzimmer. Das geht ein bisschen schon beim Vietnamkrieg los, der berühmte Living Room War, der Krieg, der in die Wohnzimmer reinkommt. Aber noch deutlicher in den 70er Jahren, wo fernab in der Welt irgendetwas passieren kann. Im Iran ist eine Revolution, in Nicaragua gibt es eine Revolution, China öffnet sich. In dem Moment, wo in Nicaragua plötzlich eine sandinistische Regierung aufkommt, die Verbundenheit damit ganz anders wird und damit der Handlungsdruck in den 70er Jahren auch ein ganz anderer wird. Und wenn man überlegt, wie Helmut Schmidt zu diesem Weltpolitiker wird, der sich dann auf Weltwirtschaftsgipfeln eben auch politisch ganz anders inszeniert, dann hängt das sicherlich auch mit dieser neuen globalen Medialisierung zusammen, die hier aufkommt.
Helmut Schmidt wird von manchen Beobachtern als der deutsche Medienkanzler bezeichnet. Das hat auch mit seiner Nachkanzlerkarriere als Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit zu tun. Schmidt war ein geschliffener Redner und geschickter Selbstinszenierer. Was für Erhard die Zigarre, war für Schmidt die Zigarette. Sie durfte in seinen späten Jahren bei keinem Talkshow-Auftritt fehlen, auch wenn längst ein striktes Rauchverbot galt. An sowas musste sich Schmidt nicht halten. Das war Teil seiner Inszenierung als unangepasster, bisweilen raubeiniger Einzelgänger. Schmidt-Schnauze nannten ihn die Medien schon vor seiner Kanzlerzeit. Als Regierungschef ließ sich Schmidt gern als ideologiefreier Macher porträtieren. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ein klassisches Schmidt-Zitat.
Manches von dem, was ich gesagt habe, mag abermals den einen oder den anderen auf der Pressetribüne inspirieren, mich als Pragmatiker zu bezeichnen. Manchmal ist das ja sehr herablassend gemeint, aber ich kann das sehr gut ertragen. Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker und schon gar kein wertfreier.
Alle deutschen Bundeskanzler von Adenauer bis Schröder haben die Medien gelobt, wenn sie von den Medien gelobt wurden, und sie haben die Journalisten kritisiert, wenn sie sich von ihnen zu sehr kritisiert fühlten. Dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip erreichte zwar nie Trump'sche Dimensionen, aber manchmal war es durchaus Trump-Light, sagt der Kulturhistoriker Peter Hörers.
Wir können bei allen Kanzlern bisher immer Phasen ausmachen, wo zumindest subjektiv und auch nicht ganz ohne Grund das Gefühl bestand, wir sind jetzt, also die Medien sind jetzt, oder die Mehrzahl ist jetzt gegen uns. Ich habe schon selbst bei Brandt eben gesagt, 73 sah das sicherlich mal so aus, das kann man bei anderen auch sagen. Und dann ist es eben wirklich die Kunst, glaube ich, das zu mobilisieren, das zu nutzen eben. Zu sagen eben, wie Kohl, die sind gegen uns und wir sind das Land oder wir sind die eigentlichen arbeitenden Bürger. Also so ein bisschen gedämpfter Trump-Stil quasi.
Interessanterweise ist dieser Stil bei der aktuellen Kanzlerin noch am wenigsten nachzuweisen. Zwar hat auch Angela Merkel die Medien genutzt und benutzt, aber vielleicht am stärksten dadurch, dass sie sie in Wahlkampfphasen explizit nicht genutzt hat, jedenfalls nicht dazu, ihre Politik zu erklären. Merkels Strategie der asymmetrischen Demobilisierung versetzte die Medien und damit weite Teile der Öffentlichkeit quasi in einen diskursiven Winterschlaf. Das war nicht immer so, sagt der Spiegel-Redakteur René Pfister, der Merkel lange und intensiv beobachtet hat.
Also 2005 war es ja schon inhaltlicher Wahlkampf, den sie geführt hat. Der ja im Grunde war, Deutschland braucht Reformen, das reicht alles nicht, was Schröder gemacht hat. Wir müssen jetzt das Land ordentlich durchreformieren. Ja? Der gouvernementale Wahlkampf hieß es damals. Und damit sind sie natürlich grandios auf die Nase gefallen. Merkel wäre fast nicht Kanzlerin geworden. Und von da an hat sie ja ihren Regierungsstil total geändert. Also keine großen Pläne machen, pragmatisch handeln, wenn eine Krise kommt, die regeln. Und ich glaube, das hat ihr Verhältnis zu den Medien total geprägt.
Merkel wird bis heute ein höfliches, aber distanziertes Verhältnis zu Journalistinnen und Medien attestiert. Und damit ist die Kanzlerin meist gut gefahren, sogar in der Flüchtlingskrise, egal ob sie gerade am Anfang eher gefeiert oder wie später eher kritisiert wurde. Merkel ist nie der Versuchung erlegen, Medienschelte zu betreiben. Als ein AfD-Politiker ihr bei einer Bürgerveranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern vorwarf, die Meinungsfreiheit einzuschränken, konterte sie im Ton höflich, im Inhalt messerscharf.
Die Pressefreiheit ist zurzeit nicht gegeben. Wir haben eine Propagandapresse. Die DDR wäre blass, die würde vor Neid erblassen, wenn sie das sehen würde.
Also erstmal ist ja die Tatsache, dass Sie hier in Reihe 1 sitzen und mit Ihrer Frage nicht gefährdet sind, einfach Ausdruck, dass Sie das sagen können und dass ich selbstverständlich auch auf Ihre Frage antworte.
Merkel kann sehr spröde, aber auch sehr schlagfertig sein. Wenn sie beides zeitgleich ist, wird es sogar witzig, wie in diesem Podiumsgespräch mit einer Redakteurin der Frauenzeitschrift Brigitte.
Frau Merkel, warum ist Ihnen das Schweigen lieber als das Reden?
Das habe ich nicht gesagt. Sie haben mich gefragt, worüber ich reden möchte. Und da habe ich gesagt, ich möchte über das Schweigen reden. Also, gut. Also ich könnte ja gar nicht Politikerin sein, wenn mir das grundsätzlich das Schweigen lieber wäre als das Reden. Ich habe zum Beispiel in meiner früheren Tätigkeit als Physikerin an der Akademie der Wissenschaften, da hatte ich viel Raum für Schweigen. Und ich habe mich dann trotzdem entschieden, als die deutsche Einheit kam und die Wende in der DDR, dass ich vielleicht doch lieber ein bisschen mehr reden möchte. Also.
Aber viel reden oder gar Geschichten erzählen wollte Merkel in den bisher 14 Jahren ihrer Kanzlerschaft selten. René Pfister vom Spiegel erklärt sich das so.
Es ist wirklich ein Unterschied, wenn man sagt, wie Willy Brandt, neue Ostpolitik oder mehr Demokratie wagen oder Schröder, wir machen jetzt die Agenda. Großer Plan, wir gehen in die Medien, wir erklären das, das ist unser Ding. Oder wenn man versucht, sozusagen das, was man vorfindet, zu managen. Weil wenn man das macht, zum Beispiel in der, glaube ich, die Griechenland-Krise, die Euro-Krise ist ein gutes Beispiel, wenn man bis zum Schluss nicht weiß, soll man jetzt die Griechen rausschmeißen oder nicht, ja oder nein, man will es halt sich offen halten, dann kann man nicht irgendwie sozusagen einen großen Plan verkünden, weil man will ja irgendwie, dass man am Ende auf der richtigen Seite steht. Auch das ist ein Grund, warum sie so ein super misstrauisches Verhältnis zu Medien, zu Journalisten hat, weil sie immer Angst hat, dass irgendwas raussickert, was ihre Politik dann zunichte macht.
Nein, eine Geschichtenerzählerin war Merkel nie. Sie ist kein Willy Brandt, der Geschichten und Geschichte sogar ohne Worte erzählen konnte, so wie in Warschau 1970 beim berühmt gewordenen Kniefall oder bei so nebensächlichen Anlässen wie der Einführung des deutschen Farbfernsehens.
In der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse gebe ich jetzt den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen.
Dann wurde der schwarz-weiße Willy Brandt per Knopfdruck bunt. So bunt wie die deutsche Medienlandschaft. Manchem Regierungschef mag es später mit den Journalisten zu bunt geworden sein. Aber eines wurde das Verhältnis zwischen Kanzlern, Kanzlerinnen und den Medien nie mehr. Schwarz-weiß.
Sie hörten Medias Res Spezial. Die Kanzler und die Medien. Eine Sendung von Michael Watzke. Lesen und hören können Sie die Sendung auch im Netz unter deutschlandfunk.de/mediasres.